Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glück in Partnerschaft und Familie. Mein Name ist Christine Weigel, ich bin ausgebildete Schauspielerin und im Beirat der Deutschen Familienstiftung. Das Ziel der Stiftung ist es, Partnerschaft zu stärken. Mit dem Frauenarzt Professor Spätling und dem Psychologen um Helmut Flex haben wir den wissenschaftlich fundierten Ratgeber Glücklich als Paar, glücklich als Familie bei Goldmann veröffentlicht. Aus diesem Buch möchte ich euch berichten. In der 8. Episode unseres Podcasts besprechen wir das Thema Kinder und Erziehung. Ein Baby krempelt alles um, weil es so hilflos ist, so verletzlich. Weil es sich so überhaupt nicht auskennt mit der Welt und mit sich selbst, braucht es Eltern, die es rund um die Uhr im Auge haben. Eltern, die auf seine Bedürfnisse reagieren, die es versorgen, die ihm Halt geben für seinen winzigen Körper und seine überbordenden Gefühle. Was nicht einfach ist, wenn das Baby immer und immer wieder signalisiert, ich brauche irgendwas, ich weiß auch nicht was genau, aber es ist wirklich sehr, sehr dringend. Ein Baby braucht sehr viel Zeit. Sehr viel Geduld, sehr viel Nähe, sehr viel Liebe. Und das von Eltern, die nach wochenlangem Schlafmangel selbst kaum die Augen offen halten können, die kaum mehr freundlich sein können zueinander, weil sie vor lauter Erschöpfung nicht mehr wissen, wo sie ihre Gefühle füreinander versteckt haben und wie sie da jemals wieder drankommen. Studien zeigen interessanterweise, dass Männer in dieser Zeit vor allem den gemeinsamen Sex vermissen, nicht so sehr das Reden. Und Frauen vor allem das Reden vermissen, nicht so sehr den Sex. Ein Baby ins Zentrum der eigenen Aufmerksamkeit zu stellen, zum Mittelpunkt der eigenen Welt zu machen, fällt jungen Menschen manchmal nicht leicht. Vor allem dann, wenn sie sich zuvor ausschließlich um ihr persönliches Zentrum des Universums gekümmert haben. Sich selbst. Und auch dann, wenn das so sehnlichst erwartete Baby so ganz anders ist, als man es sich vorgestellt hatte, kein glücklicher Wonneproppen, sondern ein verschwitztes Bündel mit knallrot gebrülltem Kopf, dem gelegentlich hinten aus dem Kragen der Schiss quillt. Nichts kann süßer sein als ein Baby, wenn es lacht, wenn es strampelt und gluckst. Eltern werden ist eines der anstrengendsten Abenteuer und eines der schönsten. Und darüber möchten wir in unserer 5. Episodenfolge sprechen. Jede Geburt ist auf ihre Weise ein sehr wunderbares, überwältigendes, schönes und ein einschneidendes, schockierendes und unendlich stressiges Ereignis. Gerade die Geburt des ersten Kindes. Bei Nummer 2, 3, 4 wissen die Eltern, was auf sie zukommt. Was es dann bedeutet, ein oder zwei Kleinkinder und ein Baby zu haben, wissen sie dann zwar auch noch nicht, aber lernen es schnell. Ein Wahnsinn an einigen Tagen. Das Allerschönste an anderen Tagen. Eine interessante Tatsache: Wenn Paare mit ihrer Beziehung glücklich sind, wirkt sich das direkt auf die Gesundheit der Mütter aus. Interviews mit 431 werdenden Müttern an der Universität Montreal, Kanada, zeigten, dass sich die Mütter mit einer glücklichen Partnerschaft nach der Geburt gesünder und weniger gestresst fühlten als jene, die mit ihrer Beziehung weniger zufrieden waren. Aus der eigenen Praxiserfahrung von Professor Dr. Spätling heraus weiß er, dass das Erleben der Geburt die Eltern in ihrer Liebe und Partnerschaft stärkt. Es schweißt sie zusammen, auch wenn die Geburt schwierig war. Und gerade dann gilt, der Vater spielt zwar nicht die Hauptrolle, aber er ist es doch zumeist, der die Hand der Mutter hält, der sie beruhigt, der sie stützt und stärkt. Auch ohne Worte. Einfach, weil er da ist. Und das macht einen riesigen Unterschied für die Mutter und das Baby. Viele junge Eltern sind nach der Geburt ihres ersten Kindes zwar gestresst, aber sehr glücklich. Manche sind es auch nicht. Um herauszufinden, woran das liegt, legen Forschungsteams jungen Eltern immer ausgefeiltere Fragenkataloge vor. Und siehe da, werden 17 verschiedene Lebensbereiche abgefragt, sind Eltern tatsächlich nur in 3 Bereichen unzufrieden. Mit ihrer Freizeit, mit der Partnerschaft und mit ihrer eigenen Gesundheit. Alles andere, der Job, die Großfamilie, die Nachbarschaft, läuft eigentlich ganz gut weiter. Eine deutsche Studie bestätigt denn auch, dass bei weitem nicht alle Partnerschaften nach der Ankunft ihres Babys in die Knie gehen. Viele kommen erstaunlich gut zurecht Vor allem die Paare, in denen sich der Vater gut in seine neue Rolle einfindet. Das kommt der Gesundheit der Mutter direkt zugute. Je besser die Partnerschaft schon vor der Geburt, desto geringer ihr Risiko, an einer peripartalen Depression zu leiden. Was viel zu wenige Menschen wissen, diese besondere Art der Depression ist zu unterscheiden vom Babyblues. Dieser Blues beginnt meist Tage nach der Geburt und ist vorübergehender Natur. Im Unterschied dazu kann eine peripartale Depression in der Schwangerschaft und bis zu einem Jahr nach der Entbindung auftreten. Schleichend oder ganz plötzlich. Eine solche Depression ist eine schwere Erkrankung, die unbedingt behandelt werden muss. Ohne professionelle Hilfe werden die betroffenen Frauen damit kaum selbst fertig. Übrigens, auch Väter können eine solche Depression erleiden und auch sie brauchen dann Hilfe. Doch zumeist wird ihr Leiden gar nicht erkannt. Ein wichtiges Thema, weshalb wir euch dazu in unserem Buch einen Infokasten im Kapitel 4 Erziehen zusammengestellt haben. Und eben weil es so wichtig ist, findet ihr auch in der Episodenbeschreibung den Link der Selbsthilfeorganisation Schatten und Licht für weitere Hilfe und Informationen. Auch kommt es gar nicht so selten vor, dass sich junge Väter voller Enthusiasmus in ihre Rolle als Vater stürzen und dann ratlos am Sofa stehen, um ihrer Frau beim Stillen zuzuschauen. Was bleibt da noch zu tun? Spülmaschine? Waschmaschine? Staubsauger? Mal in den Supermarkt. So oft möchte die junge Mutter gar keinen Tee gebracht bekommen. So oft muss das Baby gar nicht gewickelt werden. Was macht man da? Nicht wenige junge Väter verschwinden irgendwann von der Bildfläche, starten mit extra viel Engagement im Job durch, trainieren für einen Marathon, verziehen sich an ihren Computer. Nicht aus bösem Willen, sondern weil sie sich fehl am Platz fühlen. Weil da kein Platz ist zwischen Mutter und Baby, vor allem in der Stillphase. Manchmal sind es zwar auch die Väter, die ein ständig schreiendes Baby besser beruhigen können als die Mutter, weil sie cooler bleiben, weil ihnen witzige Interventionen einfallen. Oft ist es aber doch die Mutter. Das kann einen jungen Mann nerven, eifersüchtig machen, sogar verzweifeln lassen. Und dann das Kompetenzgerangel. Wie oft passiert es, dass eine junge Mutter meint, der Vater halte das Fläschchen nicht richtig, er klebe die Windel nicht richtig zu, er halte das Köpfchen falsch, er sei zu grob, er spreche zu laut und ziehe sowieso immer das verkehrte Jäckchen über. Das zu warme, das zu kalte, das mit der falschen Farbe. Ja, was denn nun? Darf man als Vater mitspielen oder nicht? Muss man als Vater so etwas sein wie die Mama 2.0 oder darf man auch anders sein? Darf man Dinge anders machen? Darf man so mit dem Kind umgehen, wie man das selbst für richtig hält? Ja, zugegeben. Schwierige Fragen. Themen, die die Partnerschaften oft an den Rand der Verzweiflung bringen und darüber hinaus. Denn wenn jedes Elternteil dem anderen signalisiert, dass alles, was es tut, nichts wert ist, welchen Wert hat dann noch die gemeinsame Partnerschaft? Margrit Stamm, emeritierte Professorin für Erziehungswissenschaften an der Universität Freiburg im Üechtland in der Schweiz, stellt in ihrer Studie klar, dass sich fast jede dritte Mutter offen oder verdeckt gegen zu viel Engagement des Partners wehrt. Jede dritte Mutter nörgele darüber, wie er sich mit dem Kind beschäftige oder gäbe ihm wie einem Juniorpartner vor, was er im Haushalt wie zu erledigen habe, beklage sich aber trotzdem über die Bürde ihres Mutterseins. Maternal Gatekeeping heiße dieses Phänomen in der Wissenschaft. Die Mutter hat somit den Schlüssel zum Kind fest in der Hand. Und damit sich niemand per Ersatzschlüssel dazwischen drängt, wenn sie mal nicht guckt, guckt sie eben immer. Im Mehr. Daher das böse Wort Helikoptermutter. Und ist es nicht so? Jeder kennt sie doch. Die jungen Frauen mit dem stolzen Gesichtsausdruck und der ökologisch einwandfreien Oberbekleidung, die mit ihren bunt behelmten Sprösslingen im 5.000-Euro-Lastenfahrrad über die Bürgersteige brettern, die Chaos in den Gemüseabteilungen der Bio-Supermärkte verbreiten und kein Problem damit haben, ihren Einjährigen in publikumswirksame Pseudogespräche zu verwirklichen. Was meinst du, wollen wir Brokkoli kaufen? Die Erdbeeren kaufen wir nicht, die sind mit dem Flugzeug geflogen. Und die auch kein Problem damit haben, wenn der Einjährige in der Buchhandlung Vanilleeis in die Wimmelbücher schmiert? Wer es wagt, etwas gegen die Nebenwirkungen des Helikopterns einzuwenden, über dem entlädt sich der moralisch aufgeladene Zorn der Supermutterschaft. Klischees? Aber ja. Aber nicht nur. Und eigentlich ist die Sache auch nicht so lustig, wie sie in den Stereotypen-Erzählungen gerne wirkt. Denn sie zeigt zwei gravierende soziale Probleme. Erstens, wie schnell man, um nicht zu sagen die Gesellschaft, sich dazu hinreißen lässt, ausgesprochen überheblich über Mütter zu urteilen, von denen man nichts weiß, außer dass sie Mütter sind. Margit Stamm sagt auch hierbei, dass Mamas wahrscheinlich die am stärksten beobachtete und kritisierte Gruppe unserer Gesellschaft sind. Wenn etwas gut läuft mit den Kindern, steckt sicher die Mutter dahinter. Vor allem dann, wenn etwas schwierig wird. Kein Wunder, dass das Kind so trotzt. Schau dir die Mutter an. Das Kind ist immer noch nicht trocken und die Mutter tut nichts dagegen. Ein entspanntes Verhältnis zu Müttern hat unsere Gesellschaft eher nicht. Und gute Rahmenbedingungen für Mütter bietet sie auch nicht. Zum zweiten Punkt. Wie schnell sich manche Mütter in ihre Mutterschaft hineinstürzen, wie in einen Fluchtort, wie in einen Hort bedingungsloser Liebe. Auch wenn sie wahrscheinlich wissen, dass sie ihren Kindern keinen Gefallen tun, wenn sie sie erdrücken mit ihrer Mutterliebe, ihnen keinen Platz für eigene Erfahrungen lassen. Auch wenn sie wissen, dass sie ihrer Partnerschaft keinen Gefallen tun, wenn sie den Vätern keinen Platz lassen, um einen eigenen Kontakt zu den Kindern aufzubauen. Und auch wenn sie wissen, dass sie sich selbst keinen Gefallen tun, weil sie sich als nur Supermutter ins soziale, ökonomische und auch politische Abseits manövrieren. Was sich spätestens dann zeigt, wenn die Kinder in der Pubertät sind, die Intensivmutter nicht mehr so intensiv brauchen und der Karrierezug abgefahren ist. Warum scheint die Rolle der Supermutter trotzdem attraktiv, zumindest für diejenigen, die es sich finanziell leisten können, nur sehr wenig oder gar nichts zum Familieneinkommen beizutragen? Weil die Perspektive, 4, 6 oder 8 Stunden täglich an einem Schreibtisch in einem Unternehmen zu verbringen, das kaum Verständnis für Familien aufbringt, das Mütter vielleicht sogar absichtlich sabotiert, während die Kinder mehr schlecht als recht in personell unterbesetzten Kitas betreut werden, für viele Frauen wenig attraktiv scheint. Weil die Rolle der Mutter im Vergleich dazu mehr persönliche Freiheiten, mehr Spielräume ermöglicht, im direkten Umfeld oft auch mehr Anerkennung und weil viele Kinder sich zu Hause tatsächlich wohler fühlen als in einer kreischlauten Riesenkita. Außerdem, und vielleicht ist das der wichtigste Punkt, ist der Muttermythos keine jeweilige Erfindung einer einzelnen Supermutter, sondern ein kulturelles Mandat. Eine sehr, sehr alte Rolle, an der sehr viele Geschichten hängen, sehr viele Fantasien, sehr viel Sehnsucht. Dass es Mutterliebe gibt, ist ein alter Hut. Dazu kommt die Muttersprache. Was kommt von den Vätern? Hierzulande höchstens das Vaterland. Dass das ein schwieriges Thema ist, ist ein anderes Thema. Dass es so etwas wie Vaterliebe als Gegenstück zu Mutterliebe geben könnte, ist jedenfalls kaum Thema. Das liegt auch an der Popularität von Erziehungsthemen, die sich über die Jahre wandeln. Ablesbar an den Titeln in den Ratgeberregalen der Buchhandlungen. Interessant hierbei: Im Laufe der 2010er Jahre verschwand das Wort Liebe immer mehr von den Buchcovern. Dafür tauchte ein neues Wort auf: Bindung. Parallel dazu verschob sich der Fokus der Kindererziehung. Weg von den Eltern, immer mehr hin zum Kind. Und dieser Perspektivenwechsel verändert alles. Wie Kitas funktionieren zum Beispiel und auch Kaiserschnitte. Und was heißt eigentlich Bindung? Die körperliche Nähe zwischen Mutter und Neugeborenem ist so wichtig, dass nicht nur bei der Geburt, sondern auch beim Kaiserschnitt in vielen Kliniken darauf geachtet wird, dass dieser fester Bestandteil des Verfahrens im Kreissaal-OP ist. Professor Dr. Spätling hat in seiner Oberarztzeit und besonders in der Zeit, als er die Frauenklinik in Fulda geleitet hat, darauf geachtet, dass Mutter und Kind Körperkontakt hatten. Und wenn es nicht anders ging, wenigstens kurz. Lieber kurz als überhaupt nicht. So sehe und spüre die Mutter, dass es ihrem Kind gut gehe. Ein Stein fällt ihr vom Herzen. Dass die Bindung zwischen Mutter und Kind für beide sehr wichtig ist und dass Menschen eine fehlende Mutter-Kind-Bindung ein Leben lang kaum verkraften, weiß man seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Dass ein frisch geborener Säugling nach dem Kaiserschnitt kurz an der Wange der Mutter kuscheln darf, ist ein guter Anfang. Entscheidend aber ist, was langfristig passiert. Eine sichere Bindung entwickeln Kinder, wenn sie immer wieder und zuverlässig erleben, dass ihre Mütter und Väter da sind, wenn es sie braucht. Dass sie trösten, wenn es sich ängstlich fühlt, dass sie zu essen oder zu trinken geben, wenn es hungrig und durstig ist, dass sie ruhig bleiben, wenn sich das Kind am Quengelregal im Supermarkt völlig überwältigt auf den Boden wirft, mit den Fäusten trommelt und nichts mehr auf dieser Welt tun will, als nur noch weinen. Eine unsichere Bindung dagegen entsteht, wenn Eltern ein Kind nicht trösten, wenn es weint. Wenn sie weggehen, wenn das Kind nicht weiter weiß. Wenn sie es nicht ermutigen, wenn es schon wieder vom Laufrad purzelt. Eine unsichere Bindung entsteht aber auch dann, wenn die Eltern zu viel tun. Wenn sie das Kind kaum Erfahrungen machen lassen, wenn sie ständig ermahnen. Lauf nicht so schnell, fass das nicht an, bleib still bei mir stehen. Binden kann sich ein Kind nur dann sicher, wenn es erlebt, dass es sich entfernen kann und dann, wenn es zurückkommt, wieder in den Arm genommen wird. Binden heißt nicht fesseln. Binden heißt immer auch loslassen. Ein Kind, das beim Aufwachsen eine gesunde Abwechslung von Nähe und Distanz erfährt, kann seine Bedürfnisse nach Nähe und Distanz auch als Erwachsener tendenziell leichter ausbalancieren als ein Kind, auf das nicht geachtet oder das viel zu sehr festgehalten wurde. Das heißt, wer feinfühlige Eltern hatte, dem fällt es wahrscheinlich leichter, auch selbst feinfühlig zu sein. Aber wer dieses Glück nicht hatte, der kann Feinfühligkeit immer noch lernen. Empathie ist eine Frage der Übung. Genau wie Mut. Wer sich noch etwas mehr in das Thema einlesen möchte, kann sich gern in unserem Buch im Kapitel Erziehen über den interessanten Unterschied von warmen und kalten Gefühlen informieren. Es ist kein Geheimnis, dass die seelische Widerstandskraft von Kindern nicht wächst, wenn man sie in Watte packt, sondern dann, wenn sie immer wieder kleine Herausforderungen bewältigen dürfen. Welche Herausforderungen in welchem Alter angemessen sind, darüber können sich Mütter und Väter stundenlang streiten. Was heißt das konkret? Sollten Eltern Mutproben inszenieren? Das Kind also lautstark ermutigen, nun endlich vom Klettergerüst zu springen? Oder reicht auch ein Streit um die schönere Schaufel aus oder die Entscheidung, die Rutschbahnleiter wieder herabzuklettern, ganz allein, weil der Mut zum Rutschen nicht reicht? Dazu sollte man vorab wissen, dass Mut nicht gleich Mut ist und sehr viele Aspekte hat, die wir euch natürlich ebenfalls im Kapitel Erziehen unseres Buches übersichtlich zusammengefasst haben. Die Vorstellung, dass es immer die Eltern sein müssen, die dem Kind die passende Mutprobe präsentieren, ist genauso lebensfern wie die gegenteilige Vorstellung. Dass möglichst alles, was auch nur irgendwie gefährlich sein könnte, von einem Kind ferngehalten werden muss. Letztendlich kommt es nicht auf die einzelne Steilrutsche an, sondern um ein Grundgefühl. Dass das Kind weiß, die Eltern halten zu ihm. Ganz egal, was passiert. Und nicht minder wichtig, Mut von Übermut unterscheiden können. Die Fähigkeit, hier kluge Entscheidungen zu treffen, lernen Sie gerade nicht, wenn Supermütter und Superväter Sie zu Heldentaten antreiben und Sie dann den Eindruck bekommen, dass Sie sich verbiegen müssen, um den Eltern zu gefallen. Jedes Kind hat andere Stärken, Schwächen und Ängste. Jedes wächst in seinem Tempo. Die Schweizer Bindungsexpertin Ulrike Léger sagt dazu sehr treffend: Wir schauen nicht darauf, was unser Kind können muss, sondern darauf, was es in diesem Moment gerade kann und braucht. Genau diese mutige Entscheidung der Eltern erlaubt es Kindern, Mut zu entwickeln. Was dabei auch hier hilft, mit den Kindern reden. Wie war es heute im Kindergarten? Schön. Was gab es zum Mittagessen? Hab ich vergessen. Eltern von Kindergartenkindern können ein Lied davon singen, wie es ist, mit seinem geliebten Kind leider nicht ins Gespräch zu kommen. Dass sich diese Herausforderung nicht verwächst im Laufe der Jahre, wird Eltern spätestens klar, wenn sie den 14-Jährigen vom Sportcamp abholen. Hat es Spaß gemacht? Jipp. Okay, das funktioniert nicht. Also greift man in die Werkzeugkiste der Kommunikationskompetenz und versucht es mit einer offenen Frage. Und was habt ihr so gemacht? Antwort: Verschiedenes. Genau wie in der Paarbeziehung spielt auch in der Beziehung zu eigenen Kindern das Thema Kommunikation eine entscheidende Rolle. Und genau wie in der Paarbeziehung scheitert Kommunikation täglich anders. Das gehört in so vielen Familien zum Alltag, dass Ralf Kaspers, Moderator der Sendung mit der Maus, mehrere Bücher mit Eisbrecherfragen für Eltern geschrieben hat. Statt nach dem Mittagessen oder dem Lehrplan des Matheunterrichts zu fragen, meint er, sollten Eltern versuchen, ihre Kinder in jedem Gespräch besser kennenzulernen. Welche Fragen stellen sie sich und anderen? Was beschäftigt sie wirklich? Welche Fantasien haben sie? Welche Ängste? Welche sogar tief philosophischen Gedanken? Nur, wie kommt man dahin? Indem man ein bisschen weggeht vom Alltag. Welche Superkraft hättest du gerne? Was ist der beste Buchstabe und warum? Wie lange ist das jetzt? Warum sind wir hier? Was würdest du tun, wenn es nicht schiefgehen könnte? Wenn solche Gespräche gelingen, kommt man endlich über Schweigen und über das organisatorische Klein-Klein hinaus. Und wie es Kaspers sagt, dass sich im Idealfall in einem Gespräch auch Vater oder Mutter selbst ein bisschen besser kennenlernen. Ein echter Gewinn für alle, auch für das Elternpaar. Man darf eben nicht vergessen, Kinder sind Kinder. Sie sind genauso wenig perfekt wie wir selbst. Sie werden auch nicht perfekt, wenn Eltern von morgens bis abends an ihnen herumziehen. Wenn Eltern sie jeden Tag in Förderprogramme stecken, wenn sie sich ihnen jede Minute des Tages zuwenden, in der sie zu Hause sind. Vielleicht ist es sogar umgekehrt. Je mehr Eltern versuchen, ihre Kinder zu behüten, zu kontrollieren, zu perfektionieren, desto mehr brechen sie aus diesem Zirkus aus. Aber nicht alle. Einige bleiben im Mama- und Papa-Zirkus gefangen. Wie sollen sie auch lernen, was sie wollen und brauchen, wenn ihnen jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wird, noch bevor sie ihn selbst gemerkt haben? Zu wenig Mutterliebe macht ein Kind unempathisch und kalt. Zu viel Mutterliebe aber erstickt seinen natürlichen Drang nach Wachstum, nach Freiheit, macht es angepasst und oft auch Instagrammable? Eltern, denen es viel bedeutet, ihre Familie jeden Tag auf Social Media zu inszenieren, kommt eine solche Angepasstheit nicht einmal so ungelegen. Es sind ja nicht nur die besonderen Herausforderungen des heutigen Lebens, die das Familienleben herausfordern. Es ist der Alltag. Das normale Chaos. Das Kleinkind kreischt, der Teenager macht mikrobiologische Schreibtischexperimente mit gebrauchten Saftgläsern, der Vater lässt die nasse Wäsche im Waschkeller müffeln, die Mutter belädt die Spülmaschine uneffektiv. Sind wir mal ehrlich, muss das nicht besser gehen? Vielleicht muss man sich erst einmal klar machen, dass man für seine Kinder nicht die besten Eltern der Welt sein muss. Es genügt, gut genug zu sein. Was kann euch dabei helfen? Wir haben euch dazu einmal 7 Erziehungstipps zusammengestellt, die ihr natürlich auch gern in unserem Buch »Glücklich als Paar« Glücklich als Familie im Kapitel Erziehen nachlesen könnt. Erstens, dein Kind liebt dich. Auch wenn dein Kind gerade schwierig ist, liebt es seine Eltern. Die Gründe für Probleme liegen nicht in fehlender Zuneigung, sondern woanders. Überlegt, auch zusammen, was es sein könnte. Zweitens, auch du machst Fehler. Dein Kind verzeiht dir deine Fehler gerne, wenn du dich bei ihm entschuldigst. Gegenseitige Wertschätzung hilft sowohl dir als auch deinem Kind. Drittens, höre ihm zu. Dein Kind teilt dir nur etwas von sich mit, wenn es merkt, dass du ihm zuhörst und du ihm deine gesamte Aufmerksamkeit zumindest für diesen Moment gibst, wenn es Raum für seine Gedanken bei dir bekommt. Lerne es kennen und du kannst es besser verstehen. Viertens, müden Kindern fällt Gehorchen schwer. Ist dein Kind müde? Wenn Kinder müde sind, werden sie unaufmerksam und hören nicht mehr zu. Schnell kommt es zu trotzigem Verhalten. Das Kind ist dann oft nicht mehr in der Lage, ohne großen Energieaufwand die Forderungen der Eltern zu erfüllen. Fünftens, unsinnige Regeln werden nicht gerne befolgt. Ist die Forderung an das Kind sinnvoll? Es hilft, wenn du deinem Kind altersentsprechend erklärst, warum du etwas von ihm willst. So wenig Verbote wie möglich. Nur durch ständiges Ausprobieren kann das Kind lernen. Aus Fehlern wird man klug, auch wenn man sich dabei einmal eine Beule holt. Sechstens, wenn Kinder spielen, hören sie nicht zu. Kinder, die im Spiel vertieft sind, merken nicht immer, dass man sie anspricht. Sie sind in einer Spielwolke. Gehe zuerst auf die gleiche Ebene wie dein Kind, sieh ihm in die Augen und fasse es an. Erst dann wird es dir wirklich zuhören und seine Aufmerksamkeit auf dich lenken. Siebtens, 10 Grundsätze für die Erziehung. Stelle dir deine 10 wichtigsten Regeln auf, die du deinem Kind beibringen willst, und spreche sie mit deinem Partner ab. Es ist wichtig, dass du und er sie einhalten. Mehr Tipps zum Thema Erziehung findet ihr übrigens auf unserer Wissensplattform wikifamilia.de. Den Link findet ihr natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Kinder und Erziehung. Sicherlich kein einfaches Thema. Eine Lösung der 1000 Familienalltagsprobleme wird oft versucht, indem man Techniken optimiert. Tief in den Bauch atmen bei Trotzanfall, keinen Saft mehr kaufen, die Wäsche ignorieren, bis der Mann merkt, dass das Lieblingshemd fehlt, die Spülmaschine theatralisch aus- und optimal einräumen. Und? Was hilft's? In Japan gibt es ein Wort, das für eine andere Haltung gegenüber den alltäglichen Tücken steht. Nagomi. Es bedeutet, dass man die eigene Unzulänglichkeit akzeptiert. Dass es normal ist, dass man nicht alles bekommt, dass nichts perfekt ist. Vollkommenheit, so heißt es in Japan, findet sich nur in der Unvollkommenheit. Für westliche Ohren klingt das unlogisch, aber wenn man eine Weile darüber nachdenkt, schließlich doch charmant. Man könnte diese Haltung auch mit Gelassenheit beschreiben. Wer gelassen ist, der bewahrt seinen inneren Abstand. Ganz gleich, ob die scheinbar perfekte Nachbarfamilie den WhatsApp-Status schon wieder mit ihren vorbildlichen Museumsbesuchen flutet. Bei dem brodeln die Emotionen nicht über, wenn hier ein Pubertier gammelt und dort ein Kleinkind ausrastet. Und der verliert nicht den Kopf, wenn wieder etwas schief geht. Wie schafft man das? Indem man die kleinen Dinge nicht zu wichtig nimmt und sich stattdessen auf die Großen konzentriert. Die Dankbarkeit, dass man überhaupt einen Partner, eine Partnerin, eine Familie hat. Die Freude, überhaupt gemeinsam beim Essen sitzen zu können. Die Liebe, die sich zeigt, wenn man gemeinsam lacht. Das sind doch die Erinnerungen, die bleiben. Und auf welchem Grabstein steht, in tiefem Respekt für seine Spülmaschinenkompetenz? Gelassenheit ist keine Technik, sondern eine Haltung. Probiert es doch einfach mal aus. Und falls ihr hier und da mal ins Stolpern kommt, dann schaut genau für solche Fälle mal an das Ende von Kapitel 4 Erziehen unseres Buches. Dort findet ihr unsere Glücksretter, die euch unterstützen werden. Über unsere nächste und vorletzte Episode möchte ich noch nicht allzu viel verraten. So viel sei gesagt, es geht um das schöne und wichtige Thema des gemeinsamen Glücks und wie man es findet. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt vielleicht etwas für die Stärkung eurer Partnerschaft mitnehmen können. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch das Buch mit vielen weiteren Hinweisen, Diagrammen und dem Literaturverzeichnis zulegt, Freunden empfehlt und vielleicht auch die Arbeit der Deutschen Familienstiftung mit einem kleinen monatlichen Beitrag und einer Bewertung unterstützt. Informationen dazu und Links findet ihr in der Episodenbeschreibung und auf der Seite der Deutschen Familienstiftung. Bis zum nächsten Mal, eure Christine.